When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Ich habe neulich überlegt, warum wir eigentlich unseren Trailer nicht zu Beginn laufen lassen einfach.
Findest du, dass der sofort mit dem Trailer, weil ich die Angst habe, dass dann die Leute die ersten 30 Sekunden irgendwie überspringen, weil das sich immer wiederholt und somit wissen sie ja nicht, wann der kommt, sprich das können sie nicht einfach so überspringen, weißt du?
Naja, aber wenn der Trailer anfängt, ich bin einfach würde ich trotzdem smart. Auf plus 15 Sekunden drücken, damit es rum ist. Muss man überhaupt einen Trailer machen?
Ich finde schon, fürs Gefühl, für die Atmosphäre, das gehört
ja,
sich.
Ja, das stimmt. Okay.
Das brauchen wir. Herzlich willkommen bei Teufelsküche, heißen wir immer noch.
Nee, ist nicht dein Ernst.
Ja, da weißt du Bescheid. Dann kommen wir in Teufelsküche.
Teufelsküche. Der Podcast für alles Unangenehme. Von und mit Candy Crash und Nicolette von Tages.
Schatzi, Mausi, Pupsi.
Ja.
Minus Pupsi. Ich bin jetzt die Art von Partner, Lebensgefährte, wie auch immer, der sich nicht ganz sicher ist. Aber ich glaube, wir haben heute Jahrestag mit unserem Podcast.
Ich habe gestern Abend im Bett noch überlegt, wann war ich in London, wann hatten wir die Aufnahme. Ist es jetzt schon?
Es ist jetzt schon. Wir hatten ja 4 Wochen Pause und das ist die 48. Folge. Das heißt, 52 Wochen sind das jetzt. Und wir haben im März letzten Jahres 2 Folgen hochgeladen. Das heißt, jetzt sind wir Mitte März. Happy Krass. Birthday!
Happy Birthday!
Ein Jahr Teufelsküche, Mensch. Und das, obwohl
Wahnsinn.
Wir uns gar nicht mögen und nur voneinander
obwohl
profitieren.
Obwohl wir uns gar nicht mögen. Also, ich möchte mal kurz 2 Sätze sagen.
Ich frage mich, wo so Gerüchte starten, ganz ehrlich. Die müssen ja irgendwo herkommen. Ich weiß,
fand ich auch ein bisschen komisch, weil ich finde, es gibt ja Gerüchte, da könnte man denken, ja, das könnte fundiert sein, aber dann gibt es auch welche, das verstehe ich nicht so richtig. Mhm. Aber um das mal aufzulösen, also Candy und ich, wir sind privat miteinander befreundet, sehr, sehr gut. Wir mögen uns richtig gerne. Wir kennen uns seit Jahren und wir haben privat auch viel Kontakt und wir profitieren voneinander. In jeglichen emotionalen Austausch, aber vielleicht nochmal für alle, finanziell ist das hier für uns ein Hobby. Um das nochmal laut und deutlich zu sagen, wir geben mehr Geld aus, als wir einnehmen. Also von Profit kann man nicht sprechen und wir beide haben auch immer noch keine Filmrolle angeboten bekommen, geschweige denn irgendwelche Art von Kooperationen aufgrund dieser Folge. Ne? Also
und
damit
dann,
haben wir das geklärt.
Das da und dann, ich finde es halt auch interessant, wie das halt in jeglicher Art von Beziehung ist, sei das eine Partnerschaft oder auch eine Freundschaft oder eine Arbeitsbeziehung. Das ist doch eigentlich immer so, dass man voneinander Profit hat.
Oder?
Weißt du?
Hoffentlich.
Warum soll man denn sonst irgendeine Art von Beziehung eingehen, wenn das so einseitig wäre? Wie schade wäre das denn?
Hoffentlich. Ja, total. Also am Ende des Tages, der Mensch macht ja immer nur Dinge, von denen er selber profitiert. Das ist ja das Witzige, selbst die Leute, die glauben, sie opfern sich für andere auf.
Also ich
am
bin
Ende
komplett
ja
selbstlos. Ich habe noch
ich
nie
weiß,
was für Profit
wie es
gemacht.
In der Bibel steht, es dreht
ich bin
sich
Mutter
immer zuerst
Teresa.
Um andere. Genau, lieben wir. Du bist überangepasst. Nein, weißt du, was du bist? Du bist, wie sagt man, eine Ja-Sagerin.
Genau,
du kannst nicht
das
Nein
bin
sagen.
Ich. Das bin ja, ich.
Der klammernde Beziehungstyp, würde ich mal sagen. So, also haben wir das geklärt. Aber soll ich dir was sagen? Selbst wenn wir uns nicht leiden könnten und eigentlich beschimpfen privat, ich würde mir als Konsument denken, auch solange der Podcast geil ist, ziehe ich mir das weiter rein. Die Leute, die haben so ein Grundbedürfnis nach Moral. Ich verstehe das manchmal gar nicht. Eine Zeit lang habe ich gedacht, die Menschen sind süchtig danach, immer das Opfer zu sein. Mittlerweile glaube ich aber, dass Ethik und Moral, das ist immer so eine bestimmte Wunschvorstellung. Also ich komme da nicht so richtig hinterher.
Ich muss noch mal ganz kurz, wir haben das die letzten paar Male schon erwähnt, drüber sprechen, wie interessant es doch ist, was für Menschen einem folgen auf Instagram, wenn man eine Reichweite hat, ne? Denn sowohl du als auch ich haben es schon erlebt, dass Leute nur darauf warten, dass irgendein Fehler passiert.
Immer.
Und dann geht immer der Hate-Train los. Und das sind Leute, die schreiben dir seit Jahren die liebsten Sachen und dann ist eine Sache, wo sie sagen, ha, und jetzt habe ich dich und jetzt geht der Hate los. Und ich denke mir so, was ist denn mit den Leuten los? Mhm. Also haben die jetzt irgendwie die letzten Jahre das Gefühl gehabt, zu wenig Aufmerksamkeit bekommen zu haben von mir und deswegen müssen sie mich jetzt haten, weil ihnen irgendetwas nicht passt, in verschiedensten Lebensarten zum Beispiel. Mhm. Da möchte ich gleich noch drüber sprechen. Ich bin gerade in einem neuen Format zu sehen. Und es gibt irgendwo einen schwulen Mann in Deutschland, der mich mal gefragt hat, ob ich in irgendeinem Musikvideo mitmachen möchte. Und ich habe diese Nachricht nicht gesehen. Jetzt habe ich aber seine, und er hat mir gefolgt irgendwie anscheinend die ganze Zeit. Und jetzt hat er.
Jetzt nicht mehr?
Jetzt folgt er mir nicht mehr, wahrscheinlich.
Guck, das ist auch wieder komisch, oder?
Ja, ist ja auch okay, dieses Folgen und Nicht-Folgen, keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall hat er mich jetzt ein halbes Jahr später, dreiviertel Jahr später, hat er die Sendung gesehen und hat gesehen, dass ich da sofort rausgeflogen bin und hat mir eine ganz böse, gehässige Nachricht draufgeschrieben. Und das ist halt so lustig, weil ich dann jetzt sofort beide Nachrichten übereinander zum ersten Mal sehe. Zuerst diese liebe Nachricht aus Mai, hey, bla bla bla, freue mich voll, mag dich, pipapo, hätte ich gerne dabei. Und dann habe ich da halt anscheinend nicht drauf reagiert und dann geht der Hate los. Und das verstehe ich nicht.
Ja,
was ist mit den Leuten los?
Das ist aber ganz oft so und das ist nicht nur bei dir so. Ich habe Menschen, die schreiben mir jahrelang die dollsten und schönsten Nachrichten so richtig mit Hingabe und schildern mir ihr Gefühl zu mir. Und dann kommt irgendwann eine Nachricht, ein, zwei Sätze, die so rotzenfrech sind. Also das, ich, weißt du, ich glaube einfach, dass es Menschen gibt und ich bleibe bei meiner Aussage, egal, ob das manch einem zu drüber ist, es gibt Menschen, die sind nicht mit sich selbst verbunden. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Super schade.
Keinerlei Verbundenheit. Deswegen gehen auch Freundschaften so oft auseinander. Also ich behaupte ja immer, dass in meinem Leben noch keine Freundschaft irgendwie auseinandergegangen ist. Ich habe eine Freundschaft mal gelöst, aber im Frieden, weil es nicht mehr gepasst hat. Aber ansonsten pflege ich Freundschaften immer und ich bin ja auch immer gewillt, dass wenn ich einen Menschen mag, also ich entscheide mich ja auch für eine Freundschaft und das basiert ja auch auf dem Gefühl, dass egal was passiert, dass ich engagiert bin, dass das irgendwie am Leben bleibt, mir bedeutet der Mensch ja was, weißt du? Ja. Und dann finde ich das so krass, ich kann doch nicht einem Menschen irgendwie über Jahre hinweg sagen, wie toll ich denjenigen finde und dann von heute auf morgen ändert sich meine Meinung, aus welchem Grund auch immer. Das müsste doch dann bei mir, da müsste sich doch bei mir im Kopf irgendwas lösen, das mir selber auffällt. Ich habe eine ganz komische Werte und Wertevorstellung und Beständigkeit meiner eigenen Emotionen. Das ist doch komisch.
Du, ich glaube aber auch, dass das so ein bisschen, Lady Gaga hat mal gesungen, Do What You Want With My Body und hat damals erklärt, dass dieser Titel beschreibt, in dem Moment, wo sie berühmt wurde, in dem Moment, wo sie in die Öffentlichkeit gegangen ist, in die, wo sie eine Medienperson wurde, hatte sie ihr Körper, ihr Wesen hat nicht mehr ihr gehört. Sie hat die Kontrolle abgegeben über andere Menschen, weil egal was sie tut, egal was sie sagt, andere Menschen projizieren etwas auf sie drauf und dementsprechend gehört sie irgendwie der Öffentlichkeit auf einmal, weil sie kann ja machen, was sie will, sie macht es niemandem mehr recht. Und ich habe das Gefühl, dass in dem Moment, wo man eine Reichweite hat und wo man viele Menschen erreicht, ist das ähnlich? Ich möchte uns jetzt nicht mit Lady Gaga gleichsetzen, aber ich glaube, das ist eine ähnliche Geschichte, dass Leute auf einmal, egal was du tust und was du sagst, du gehörst denen auf einmal und die können mit dir umgehen, wie sie wollen, sei das positiv oder eben auch negativ. Und dadurch, dass er, das irgendwie auf eine gewisse Distanz passiert durch dieses Digitale und man sich ja noch nie kennengelernt hat. Du hast noch nie irgendwie mit dieser Person mal ein Abendessen gehabt. Du hast noch nie eine tiefe Unterhaltung mit dieser Person gehabt. Dadurch fällt es den Leuten natürlich auch sehr viel leichter, diesen Umschwung zu haben von, oh, ich finde die ganz toll, zu, oh mein Gott, was ist das für eine dumme Kuh. Weißt du, das ist weil, ja, durch diese Distanz.
Dadurch, dass die Leute dich persönlich nicht kennen, entsteht ja eine Illusion von dir. Nicht nur von dir als Person, wie du bist, sondern auch, wie die Beziehung zu dir ist, obwohl diese Menschen ja gar keine Beziehung zu dir haben. Und das ist so ähnlich, wie wenn du jemanden beim Online-Daten kennenlernst und ihr trefft euch monatelang nicht, dann hast du so ein fertiges Bild im Kopf, wie dieser Mensch ist. Und dann passiert das, never meet your idols, ist ja das gleiche Prinzip. Dann lernst du jemanden wirklich kennen oder irgendetwas passiert mit diesem Menschen, was nicht in dein Picture Perfect passt und dann bist du völlig aus der Bahn geschmissen. Das ist ja genau das gleiche Prinzip. Mhm. Irgendjemand hat mir neulich geschrieben, ich hätte etwas gemacht, ich hätte irgendetwas gesagt und sie empfand das als nicht authentisch von mir.
Das ist aber auch dieses Wort wieder, ne? Ich finde das sowieso problematisch.
Wer bei Intimate Hours nicht war, ich habe sehr, sehr viel über das Gegenteil von Scham gesprochen und das ist Authentizität. Also wir reden über beides. Und ich finde über Scham, Schuld und Sühne, das gehört ja zusammen, genauso wie das Gegenteil, nämlich authentisch sein und sein eigenes Ich nach außen kehren. Das ist ein komplexes Thema und da rede ich relativ ausführlich drüber. Aber die Frage ist ja immer, wenn du mich nur aus dem Internet kennst, und nur das aufgreifen kannst, was ich dir gebe.
Dann bist du niemals authentisch. Ja, weil du bist nur ein kleiner Ausschnitt aus so einem Bild.
Das kann ja gar kein anderer bewerten. Genau. Das kann ja kein anderer bewerten. Du kannst ja den ganzen Tag auf Etipetete machen und dann erwischt mich jemand, wie ich auf dem Klo sitze und kacke. Und dann kannst du ja nicht sagen, die ist gar nicht authentisch, weil die ist ja gar nicht so und so. Das ist eine Bewertung, die niemals von außen stattfinden kann. Aber das zeigt ja auch, dass die Leute sich einfach keine Gedanken um Begrifflichkeiten machen.
Ich glaube halt auch, dass die Leute Authentizität und diesen Begriff, du bist ja gar nicht authentisch in dem Moment, dass sie den komplett fehlverwenden und eigentlich, was sie oftmals damit in Verbindung bringen ist, du bist authentisch, wenn du in deren Augen, in Anführungszeichen, da haben wir auch schon drüber gesprochen, auf dem Boden geblieben bist. Du musst ja bescheiden sein. Ich glaube, dass viele Leute das miteinander in Verbindung bringen. Du bist so authentisch, weil du ja noch so normal geblieben bist. Also in dem Moment, das sind zwei komplett verschiedene Sachen. Mhm. Aber okay, vielen Dank fürs Kompliment trotzdem.
Ja, am Ende warten alle immer darauf, dass sie dich erwischen, wie du mit doppelter Zunge redest, eine Doppelmoral schiebst und so weiter. Ich habe ja schon mal gesagt, der Mensch sucht sich ja immer den einfachsten Weg im Leben aus, den mit dem geringsten Widerstand. Und es sitzen überall im Leben, in jeder Ecke, kleine Ratten. Und die gucken immer nur zu. Und die warten nur darauf, dass sie aus ihrem Rattenloch kommen können, um pick zu beißen können. Das machen Leute.
Und jetzt pass auf. Du hast eine perfekte Überleitung zu meinem nächsten Thema gerade gemacht. Es gibt da so eine ganz große Ratte. Ich weiß nicht, wo in Deutschland die sich befindet. Ich muss das nochmal recherchieren.
Das Finanzamt. Ach, die gibt es in jeder Stadt.
Ja, das unter anderem auch. Aber dann gibt es auch einfach gute Mitbürger, die so überkorrekt sind. Es gibt einen Spiegel.
Nein, du kommst auf. Nein!
Ja, ja. Ja.
Kommst du jetzt auf diesen Typen zu sprechen?
Ja. Nein!
Niklas Matthäus.
Das triggert mich.
Ja, das triggert mich auch. Das ist so urdeutsch. Für alle Leute, die nicht wissen, von wem wir sprechen. Niklas Matthäus oder Niklas Matthäus, ich bin mir nicht ganz sicher, der geht gerade auf TikTok unglaublich viral, weil der vor 14 Tagen auf Spiegel TV eine eigene Dokumentation bekommen hat. Das heißt, der wurde begleitet vom Spiegel TV-Team über ein paar Wochen oder wie lange auch immer. Und die Geschichte von ihm ist, dass er mit einem neongelben Warnanzug, mit einer Warnweste und seinem Fahrrad durch die Gegend fährt und Leute anzeigt. Das ist sein Stick. Dieser Typ, ich dachte, der sei irgendwie 40 oder so, der sieht schon uralt aus, ist aber erst 18 Jahre alt. Mhm. Der ist jetzt gerade erst 18 Jahre alt und er hat es geschafft, in seiner Stadt, in der er wohnt, schon innerhalb eines Jahres, 2023, über 30.000 Euro Bußgeldumsatz zu machen an fremden Leuten. Das heißt, ich habe zum Beispiel ein Video gesehen, wo ein Mann vor seiner Dönerbude, und das ist super dörflich, da ist kein Verkehr, da läuft niemand rum, das ist super dörflich zu einer Zeit, wo gerade irgendwie alle arbeiten sind, da ist also kein Mensch. Dieser Mann hält auf der Dorfstraße vor seiner Dönerbox und lädt gerade seine Produkte, die er bei der Metro gekauft hat, in seinen Laden ein. Und dann kommt dieser Niklas um die Ecke mit seinem Fahrrad und sagt, das ist ein Parkplatz, Sie dürfen hier nicht halten. Das ist kein Parkplatz, Sie dürfen hier nicht parken, Sie dürfen nur halten. Und da Sie schon länger als 2 Minuten hier sind und schon länger nichts mehr ausgeräumt haben, parken Sie und das ist nicht rechtens. Und dann hat er allen Ernstes die Polizei gerufen. Und das macht der andauernd. Und also ganz, 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 ganz unangenehm. Was ist bei dem verkehrt gewesen? Was war dem sein Fruchtwasser falsch? Was schlecht? Was ist denn da los?
Er ruft ja nicht immer die Polizei, sondern er stellt ja Strafzettel aus, oder? Ist es nicht so, dass man als Bürger, Mist, jetzt hätten wir mal besser recherchieren müssen.
Das habe ich nicht gesehen.
Ist es nicht so, dass jeder einen Strafzettel beantragen kann für jemand anderen? Ist es nicht so? Der ruft ja nicht für alles die Polizei.
Doch, der ruft ganz oft die Polizei. Was er aber auch gerne macht, ist, dass er diese Bußgeldsachen, die er dann einreicht, die fotografiert er und macht, wahrscheinlich macht er dann eine Online-Anzeige, weißt
ja,
du?
Ja, so macht er das. Also so kann ich mir das auch vorstellen. Genau.
Der hat jetzt keinen Katalog in der Hand oder Zettelbuch, wo er dann was dem Menschen in die Hand gibt, sondern er macht das online, fotografiert das.
Und ja, aber das lass uns doch mal das Ganze beleuchten. 18 Jahre alt.
Also irgendwas kann ja bei ihm nicht ganz sauber sein.
Naja, das ist ja, sag mal,
oder
was
halt
glaubst du?
Dieses Überkorrekte, also das muss was mit den Eltern zu tun haben, das kann ja nicht anders, wenn das mit 18 so ist. Der hat wahrscheinlich, also ich finde es ja gut, für Recht und Ordnung einzustehen. Ich bin ja auch ein Mensch mit einem unglaublich hohen Gerechtigkeitssinn. Wenn jemandem Unrecht geschieht, da raste ich aus, da werde ich zur Furie, da kocht mir das Blut. Aber ich habe das Gefühl, dass er halt ganz viel Unrecht irgendwie in diese Welt bringt, indem er Menschen so unfair behandelt. Ich kann mir gut vorstellen, dass der, weiß nicht, in der Jugend, irgendwas muss, okay, du weißt, du hast sowieso schon die Antwort. Was ist mit ihm los?
Ich kann auch nur spekulieren, aber
Spekulatius mal.
Ich glaube, also das Ganze gibt ihm ja ein Gefühl von Kontrolle.
Macht.
Ich glaube, dass das Grundbedürfnis der Kontrolle hier gestillt wird. Wir haben ja verschiedene Grundbedürfnisse. Klaus Grabe hat ein sehr, sehr schönes Modell irgendwann mal erfunden. Unter anderem, Klaus Grabe war ein Psychiater oder Psychotherapeut.
Okay.
Ich glaube, er ist verstorben und er hat damals das Modell der Grundbedürfnisse. Es gibt verschiedene Modelle, aber er hat so ein eigenes Diagramm erstellt und das ist sehr, sehr interessant. Mit diesem Modell arbeite ich am liebsten. Und unter anderem kann man immer gucken, Menschen machen im Leben immer Dinge, um eines dieser Grundbedürfnisse zu stillen. Und das bringt dich dann psychologisch immer an den Hintergrund. Und ich würde behaupten, dass bei ihm auf jeden Fall das Grundbedürfnis der Kontrolle befriedigt wird, denn er hat ja unfassbar viel Kontrolle in dem Moment. Lustgewinnung und Unlustvermeidung, das gehört auch zu den Grundbedürfnissen. Und Anerkennung.
Anerkennung, ja. Anerkennung.
Das stimmt. Anerkennung. Und er versucht ja Dinge zu erfüllen, bei denen er im Mangel ist. Das ist ja eine Schlussfolgerung. Und es wäre natürlich jetzt mal interessant herauszufinden, was da passiert ist, dass man mit 18 Jahren so drauf ist. Und noch viel mehr würde mich interessieren, was, wenn du mit dem in 20 Jahren ein Interview führst?
Also ich hatte bei mir in der Oberstufe, in meiner Abi-Klasse auch einen, der war super lieb, ich habe mich gut mit ihm verstanden, aber das war so ein überkorrekter Typ. Das war so ein, man nennt es doch ein Korinthenkacker, ja? Mhm. Das war, egal wie gern der dich hatte oder nicht, wenn der dir eins reindrücken konnte, hat er das getan, um Recht zu haben und um andere klein zu machen. Mhm. Und genauso ist ja dieser Niklas Gen auch. Der ist ja in dem Moment, wo jemand etwas macht, was gegen den Rechtskatalog irgendwie verstößt, da drückt er das den Leuten rein, statt sie einfach darauf aufmerksam zu machen, was er auch noch nicht macht. Der könnte ja einfach nur sagen so, hey du, hier ist irgendwie keine Haltezone, wäre cool, wenn. Aber der nutzt ja das schamlos aus und er stellt sich ja über andere und er spielt ja eine Macht aus, die er in dem Moment dann selbst aufbaut. Mhm. Und ich finde das, ich finde Zivilcourage was ganz, ganz Tolles, weil das hat ja damit nichts mehr zu tun, weil er, Ich finde es ganz, 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 ganz schlimm. Ich glaube, dass er sich bei der Polizei beworben hat und dort nicht genommen worden ist. Und jetzt ist er sein eigener Polizist geworden.
Ich würde ihn mal fragen, was er für ein Gefühl hat, empfindet, wenn er diese Strafzettel ausstellt. Und welches Gefühl er empfindet, wenn er die nicht ausstellen würde. Das ist ja auch immer so ganz spannend, in welcher Situation die Menschen wären, wenn sie Dinge nicht tun. Also das fände ich immer ganz interessant. In irgendeiner Show bin ich gefragt worden, warum manche Menschen passiv-aggressiv sind. Und mein Problem ist gar nicht, wenn Menschen irgendwie andere Leute nerven oder ärgern, soll er von mir aus die Strafzettel ausstellen. Was ich nicht leiden kann, ist, wenn Menschen das nach außen hin in schönes Geschenkpapier verpacken, unter der Prämisse, ich tue ja was Gutes für den Planeten. Das ist wie wenn Frauen die Männer nicht verlassen, von denen sie verprügelt werden und sagen, naja, für die Liebe und für die Kinder geht man schon mal über Grenzen. Dieses ständige, ich muss nach außen hin das so präsentieren und verkaufen, dass es eigentlich was Gutes ist, weil ich so selber schambehaftet bin von dem, was ich da mache, dass ich es selber nicht ertragen würde, wenn ich mir nicht einrede, dass es eigentlich einen guten Zweck hätte. Das ist ja nichts anderes.
Ich würde ja super gerne mal sein Elternhaus sehen. Ich kann mir vorstellen, dass der ein ähnliches Elternhaus hat wie, kennst du den wie heißt der, Caius Julius? Dieser kleine, mit den zwei ganz...
Karl mit den Julius, ganz alten Eltern, aber es gibt keine Doku mehr über ihn seit Jahren. Ich hätte jetzt mal gern gesehen, wie es heute ist.
Genau, und ich glaube, da war das ja auch ganz, ganz, ganz interessant, die Eltern zu sehen, weil die auch ganz viel Kontrolle ausgeübt haben über ihn und ganz, ganz viel Erwartungshaltung auf ihn projiziert haben. Dieses Kind ist dann leider, hat man ja gesehen, der wurde ja über Jahre verfolgt von dieser Dokumentation, von diesem Team, hat diese Erwartungshaltung ja niemals irgendwie erfüllen können, konnte denen nie gerecht werden. Und die haben ja von Anfang an gesagt, unser Karl Julius, der ist ja hochbegabt, der ist hochintelligent und der hat irgendwie mit 3 Jahren immer noch nicht richtig reden können. Also der war ja genau das Gegenteil davon. Wahrscheinlich aber auch, weil er so überbehütet groß geworden ist und keine Sozialkontakte hatte. Ja, und ich glaube, dass das genau so ein Typ ist.
Es ist halt krass. Wir reden ja am Ende immer über das gleiche Thema. Guck dir die Kindheit an, damit du siehst, was aus einem Menschen geworden ist. Egal, ob das andere Leute sind oder wir selber. Und ich bin immer noch erstaunt, dass das manche gar nicht kapiert haben. Es gibt wirklich Menschen, die gar nicht verstanden haben, dass hinter dieser Maschinerie, hinter unserer Persönlichkeit einfach eine Kindheit steckt, die uns dazu gemacht hat, wer wir sind. Also, und auch da wäre es wirklich interessant, einfach mal zu beobachten, wie ist denn Kai Julius, wenn er irgendwann 25 ist? Was ist daraus für ein Mensch geworden? Man kann quasi nur prognostizieren und dann mal gucken, in welche Richtung es ausschlägt. Aber genauso wie bei diesem Knöllchenschreiber, es wäre wirklich mal interessant zu sehen, kommt er aus einem überkontrollierten, mit hohen Erwartungshaltungen gespickten Elternhaus oder kommt er aus einem Scherbenhaufen? Kann ja auch sein.
Ich sag, es ist eine Mischung aus beidem. Ich sage, der Papa ist Anwalt, die Mama ist Rechtshilfs-Andingsbums-Gelehrte und die mögen sich gar nicht mehr.
Ich glaube nicht.
Das ist meine Mutmaßung.
Ich glaube, dass das wahrscheinlich auch echt was, dass das ganz, ganz anders aussehen kann.
Rock'n'Roll Family.
Ich glaube, dass da echt so Sextanks und Rock'n'Roll, in welcher Reihenfolge auch immer, da eher ausgespielt wird. Ich habe neulich wieder eine Statistik gesehen, ich bin ja die Frau der Statistiken, dass man annimmt, dass circa, ich weiß gar nicht so, es waren über 70% aller Frauen, die in der Prostitution arbeiten, mehr oder minder freiwillig, von denen rede ich jetzt, dass denen auch was Schlimmes zugestoßen ist in der Kindheit und dass ihnen natürlich dieses Gewerbe dann Kontrolle darüber gibt. Also wir haben ja immer Mitleid mit Kindern, die eine schlimme Kindheit hatten, denen Böses widerfahren ist. Aber dann schimpfen wir darüber, wenn aus manchen Kindern vielleicht Kriminelle werden, Drogenabhängige werden, Prostituierte
haben wir auch
werden.
Schon gesagt,
Und dann zeigt man mit dem Finger drauf und sagt, oh, du bist wirklich nicht gut fürs System, wir können dich nicht gebrauchen. Und das spiegelt ja auch einfach wieder, dass Menschen sich gar keine Gedanken machen, warum der Mensch am Ende des Tages irgendwo landet, wo er ist.
Weil die Empathie fehlt bei den Leuten. Das große Thema der letzten Monate bei uns, die Empathie, an der wir alle arbeiten sollten. Du, Maus, ist dir eigentlich aufgefallen, dass wir so ein bisschen Hintergrundschwestern sind gerade? Du hast da so ein bisschen rosa, mein Bild ist rosa und du hast Blümchen und ich habe Blümchen hier.
Ich bin ja heute im Büro, weil mein WLAN ja nicht mehr funktioniert und gestern war wieder so ein Tag, da habe ich gedacht, was stimmt mit meinem WLAN nicht? Dann war ich am Router, so heißt der Kasten hier, ne? Und dann habe ich da rumgedrückt und habe gedacht, komm, ich brauche gar nicht so tun, als wenn ich es jetzt selber könnte. Da habe ich bei der Telekom angerufen, aber ich muss dazu sagen, es ging schnell. Ich war eine Minute in der Warteleitung, die haben mir direkt geholfen.
Bester Kundenservice in Deutschland, wirklich, Telekom.
Ist das so?
Ich finde, wenn es um Internet geht, da hast du ganz viele Leute, ganz viele Anbieter, die wirklich Scharlatane sind. Scharlatan, sagt man das? Die sind auf jeden Fall nicht gut. Und Telekom, die sind immer, immer gut. Immer.
Also es war auch sehr erstaunlich, er konnte mir vom Telefon aus sagen, dass es in der Leitung in der Straße ist, dass es 2 Meter von diesem Verteilerkasten entfernt ist. Und dann habe ich ihn gefragt, ach so, hat die ganze Straße kein Internet? Sagt er, nee, es ist nur ihr Kabel. Habe ich gedacht, ey, wie viel Glück muss man auch einfach wieder haben?
Frau von Taris, Sie sind der Störfaktor. Bitte entfernen Sie sich aus dem Haus.
Naja, und dann hat er mir gesagt, dass am Donnerstag, also morgen, kommt dann ein Techniker, der ruft mich eine halbe Stunde vorher an, zwischen 8 und 13 Uhr.
Ja, das ist natürlich, das ist halt so, ne? Genauso wie wenn der Monteur kommt, dann musst du dir eigentlich 4 Tage Urlaub nehmen für, denn du kannst ja auch nicht davon ausgehen, dass der dann wirklich kommt. Es kann ja auch immer sein, dass wenn du zwischen 8 und 16 Uhr dir freigenommen hast und alle deine Termine so gelegt hast, dass du sie von zu Hause aus wahrnehmen kannst, dann kann es auch sein, dass der um 17 Uhr noch nicht da ist und dann eine Nachricht kommt mit, leider konnten wir sie heute nicht antreffen, entweder das oder aus logistischen Problemen, bla bla bla, können wir leider erst einen neuen Termin und dann musst du wieder nochmal alles verschieben. Also das ist so, ne? Ich frage mich, wie Menschen das machen, die nicht den Luxus haben, von zu Hause arbeiten zu können.
Voll.
Das geht ja nicht, weil die kommen ja auch nicht am Wochenende. Weißt du, also es gibt ja genug Berufe.
Die kommen nicht am Wochenende.
Stell dir mal vor, ein Briefträger, der ist von Montag bis Samstag draußen, tagsüber, der kann nicht einfach mal so keine Post austragen. Die muss ja ausgetragen werden. Wie machen die das?
Ich weiß das nicht. Ich hätte mir auch vielleicht gewünscht, dass die Telekom mir irgendwie entgegenkommt, dass sie zumindest sagen, wenn ihr Datenvolumen jetzt leer gehen sollte in den 2 Tagen, melden sie sich bei uns. Sie haben ja noch einen Mobilfunkvertrag. Wir schrauben das dann wieder für sie hoch. Aber ich will jetzt auch mal nicht kleinlich sein. Ich hoffe einfach, dass er morgen in der Zeit kommt, wo er kommt, dass er gar nicht zu mir rein muss, sondern das einfach von der Straße aus regeln kann. Oft geht das ja. Und dann haben wir das ganz schnell wieder vergessen. Aber ja, deswegen sitze ich heute im Büro, weil hier WLAN ist.
Sag mal, du bist nicht so die Pflanzenmutti, oder?
Ich habe mittlerweile 3-4 Pflanzen zu Hause. Ich habe diese Monstera.
Monstera, ja.
Da habe ich jetzt 2 Stück, finde ich super schön.
Kannst du gut mit umgehen?
Ich gieße schon einmal in der Woche alle meine Pflanzen und bisher geht das ganz gut. Ja, die schaffen das.
Guck mal, diese Blumen hier bei mir im Hintergrund, diese gelben, ich weiß nicht, wie die heißen. Kannst du mir das sagen?
Das sind doch Osterglocken, oder nicht?
Osterglocken, natürlich, weil...
War aber auch jetzt ein kniffliges Wort. Wahrscheinlich Latein.
La Glocca, Osteria, keine Ahnung.
Osteria Glockas.
Ich habe hier nämlich letzte Woche Schnittblumen gekauft, was ich eigentlich nie mache, aber ich finde es total schön.
Bei Little?
Und, genau, bei Lidl habe ich die gekauft. Und ich habe hier einmal auf dem Esstisch habe ich Tulpen stehen und dann habe ich hier hinter mir diese Osterglocken stehen. Und ich habe mich genau für diese 2 entschieden, weil ich so einen Moment der Nostalgie hatte. Ich bin ja bei meiner Oma mitunter groß geworden und die hatte einen großen Garten, unser Garten. Und da waren Tulpen und da waren Osterglocken immer. Und die sind da geblüht. Und als ich die dann im Laden gesehen habe, da ist mir so das Herz aufgegangen, weil... das ist komisch, genauso wie wir auch gesagt haben, dass manchmal Gerüche einen wieder zu einer Person zurückbringen oder in einen Moment zurücktransportieren, habe ich diese Blumen gesehen und aus dem Nichts war ich wieder in unserem alten Garten gestanden, so als 4-jähriges Kind und habe die Tulpen und die Osterglocken gesehen und ich fand das so schön, dass ich die mitgenommen habe und jetzt erfreue ich mich seit einer Woche daran. Das ist verrückt, oder? Wie Erinnerungen so funktionieren?
Magst du vielleicht mal über den Geist auf deinem Finger reden?
Der Geist auf meinem Finger. Hast du den jetzt nur auf Instagram gesehen oder gerade?
Ja.
Also, ich habe mir gestern einen kleinen, so einen Cartoon-Geist auf den Finger tätowieren lassen.
Ein Gespenst.
Ein Gespenst, genau. Wie so, ist halt so ein Bettlaken, das schwebt, ne? Und hat 2 schwarze Augen. Ich, das ist das große Rätsel gewesen, ne? Oh, da, gleich, als ich das gepostet habe, das war mein einziger Post in der Story diesen Tag. Ich habe die 5-fachen Story-Views gerade. Ist dir das auch aufgefallen, dass die Views hochgegangen sind?
Nein. Wenn du nur 1 oder 2 Sachen postest, hast du immer ganz, ganz starke Story-Views. Wenn du mehrere Stories postest, dann gar nichts. Wenn ich einfach einen Tag lang nichts poste und dann nur ein Foto, habe ich auch die 3-fache Menge an Views. Das ist immer so bei Instagram. Die belohnen wenig Stories, viele Reels.
Ich dachte immer, dass das andersrum sei, dass je mehr man postet, desto geiler sei das.
No. Ganz, ganz wenig nur posten am besten. Immer nur so ein, zwei Story-Segmente, dann hast du ganz krass.
Ja, das schaffst du ja gar nicht. Du bist ja...
Ich schaff das gar nicht, nein. Also manchmal mache ich das, aber das ist auch nicht Sinn der Sache. Ich will die Leute ja irgendwie mit durch den Tag nehmen. Da freuen sich ja die Leute drauf.
Naja, auf jeden Fall war ich positiv überrascht über meine Story-Views. So, das hatte ich seit Queen of Drags nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich mir einen Geist tätowieren lassen. Jetzt haben da viele gemutmaßt, was das denn sein mag. Und deine Herleitung mit meiner toten Oma ist es natürlich auch, könnte auch ein Indiz sein. Aber ich bringe ja bald wieder neue Musik raus. Ich glaube, am 5. April, Datum steht noch nicht 100%, aber es ist angemerkt, am 5. April kommt mein neuer Song raus, den du ja auch schon Probe hören durftest. Der ist jetzt fertig. Und da ist eine Line drin, eine Zeile, in der ich sage, leb mit deinem Ghost, kann ich glauben, dass du mich so einfach verlässt. Also es ist ein Liebeskummer-Song und der handelt davon, verlassen zu werden in unserer digitalen Zeit, die wir haben, und auch so ein bisschen von Ghosting, von du, eine andere Zeile ist, um das zu erklären, seh dich noch an jeder Ecke, war mal echt, heute Fantasie, leb mit deinem Ghost, kann ich glauben, dass du mich so einfach verlässt. Und du warst halt zum Beispiel mit jemandem zusammen, entweder nur im Kopf, nur in deinen Gedanken, oder du warst wirklich mit dieser Person zusammen, oh, sei das jetzt eine Liebesbeziehung oder vielleicht auch jemand, der dir einfach so nahe steht, und auf einmal ist diese Person weg, warum auch immer, weil sie dich verlassen hat, weil sie gehen musste, verschiedenste Gründe, und lebt mit deinem Ghost ist eben dieses, ich sehe dich noch überall, du bist noch da, ich gehe durch mein Telefon und ich sehe überall deine Bilder, und das ist aber nur noch der Geist von dir, weil du bist nicht mehr wirklich da. Und das ist so ein bisschen das Sinnbild dafür, und ich fand das ganz süß. Und ja, das ist ein richtig geiler Song. Ich liebe ihn, es ist das Beste, was ich bisher gemacht habe. Und ich weiß noch nicht so richtig, ob ich jetzt schon 3 Wochen davor mit der Promo anfangen soll, in Form von, ich lasse ihn schon mal auf TikTok irgendwie laufen oder ich lasse ihn schon mal auf Instagram laufen, oder ob ich bis zum Tag des Releases warten soll. Die Strategien, die sind ja heute, ach, du weißt ja nicht mehr, was du machen sollst. Ne? Die einen sagen, man muss irgendwie einen Song, bevor er rauskommt, 4 Wochen lang bewerben auf TikTok, damit er dann genug Hype hat, wenn er rauskommt. Und dann gibt es aber wieder das andere Team, das sagt, naja, 2 Tage vorher reicht, weil du hast ja inzwischen bei TikTok die Funktion, dass wenn du einen Song rausbringst und du hinterlegst ein Video mit deinem Song, dann wird ja unten drunter ein Spotify-Zeichen angezeigt, dass du den Song direkt mit einem Klick auf Spotify speichern kannst. Und jetzt sagen Leute, naja, mach das doch erst dann, wenn dieser Spotify-Button dann auch aktuell ist, wenn das raus ist, weil dann können es die Leute direkt hören. Ja, egal.
Also das ist ja wie mit neuen Produkten. Ich halte ja sehr, sehr viel von PR und gutem Marketing. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, je mehr Kohle man ins Marketing steckt, desto erfolgreicher war das Produkt am Ende.
Ja.
Dass die Geschichte dazu immer wichtig
ist. Aber desto weniger Marge hast du dann auch, ne?
Naja, aber das kannst du ja so nicht sagen, weil je mehr Geld ich ins Marketing stecke, desto mehr Produkte verkaufe ich, desto eher rechnet sich das ja auch für mich.
Ja, aber pro Produkt Marge sinkt dadurch, wenn du es runterrechnest.
Warum das denn?
Ja,
aber ich verkaufe doch mehr Produkte dann.
Ja, natürlich, aber wenn du die gleiche Summe an Produkt verkauft hättest ohne das Marketingbudget, wie auch immer.
Ich würde ja nicht die gleiche Summe an Produkten verkaufen.
Okay, also das rechnest du schon immer mit rein vorher, wenn du sagst, ich mache jetzt 5000 Stück XY, dann weißt du, das ist mein Marketingbudget.
Ja, das auf jeden Fall. Also man kann auch immer sagen, irgendwie 10-15% vom Nettoumsatz im Jahr kannst du ins Marketing stecken. Also man muss sich ja schon irgendwie an eine Zahl halten. Du kannst auch Influencer beauftragen, Werbung zu machen. Du kannst es auch bleiben lassen, aber du gibst natürlich das Geld für den Influencer aus. Dafür verkaufst du natürlich in dem Moment eben auch Produkte. Also so rechnet sich das. Und ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass gutes Marketing, das sieht man ja auch bei großen, großen Companies, dass sich das lohnt. Ich finde zum Beispiel, dass Charlotte Tilbury ein unglaublich tolles Marketing hat.
Ja, das spricht dich an, das sehe ich. Das sehe ich. Das ist dein Ding, ja.
Das spricht mich extrem an. Es ist extrem elegant. Es hat eine ganz starke Puffnote. Sie hat trotzdem Kate Moss und XY noch engagiert. Es ist alles Copper Gold, Königin-Style, aber trotzdem noch elegant, nicht zu kitschig. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ich finde, dass das Marketing well done ist bei Charlotte.
Ich finde Charlotte Tilbury, ich finde das, kann ich alles unterschreiben, ich finde, das ist so ein bisschen altbacken Oma auf modern gemacht.
Ja, ja, ja.
Also das genau. ist eine sehr gute Mischung. Deswegen auch dieses ja. Traditionelle. Ich weiß noch, meine Oma, die hat halt so alles in Rosé gehabt, altrosa, mit Gold und so, auch ihre Produkte und so, ne? Und das passt da sehr gut rein, weil es trotzdem irgendwie einen gewissen modernen Touch hat, ja.
Ja.
Aber ja, ich bin bei Marketing, wenn es um eigene Sachen wie Musik geht, ich bin da so überfragt, weil das ist so Hit or Miss, ne? Weil das natürlich auch sowas Persönliches ist. Wenn du jetzt zum Beispiel ein veganes Kochbuch rausbringst, ne? Dann kannst du das ja, dann weißt du, da gibt es eine gewisse Zielgruppe an Veganer, die die bezielst du im Prinzip mit deinen Marketingmaßnahmen und da kommst du durch gewisse Kniffe ran. Aber bei Musik finde ich das eine ganz, ganz schwierige Sache, ne? Weil das ist halt so ein Geschmacksding. Mhm. Wie würdest du Musik bewerben? Wenn du jetzt ich wärst, was glaubst du, wie würde deine Marketingkampagne zu meinem Song aussehen?
Ich glaube, es fängt ja schon damit an, welchen Musikstil du machst. Ja, man einigt sich ja selber irgendwie immer auf eine Musikrichtung, das, was zu
weißt
einem
du
passt.
Weißt du, welchen Song ich meine, der rauskommt?
Ja, den wir im Auto gehört haben.
Genau, wie würdest du den beschreiben von der Musikrichtung? Schwierig zu sagen.
Ja, ich habe das ja schon mal gemacht. Ich habe mich doch im Auto gefragt, welche Richtung das ist. Mhm. Ich bin da sehr schlecht drin. Ist es so ein bisschen House-Dance-Pop? Ist es Dance?
So ein bisschen EDM, melancholisches
ich
EDM vielleicht.
Ich weiß nicht, was EDM
ne?
ist. Das, ich kenne mich damit nicht so aus.
Ja, so housig, poppig, dancing.
Ja, ja. Es ist schon so ein bisschen, ich würde sagen, das ist immer so Funky Town Musik, ne? So ein bisschen, so eine Mischung aus Nena und Tokyo Hotel, so.
Ah, und Blümchen ist auch noch mit drin, würde ich
Blümchen
sagen.
Blümchen ist auch mit drin, das stimmt, habe ich auch gesagt, das ist ein großer Faktor. Naja, auf jeden Fall, man entscheidet sich ja wahrscheinlich irgendwann für so eine Musikrichtung oder rutscht da rein. Dann würde ich mir wahrscheinlich angucken, worüber ich singe. Also ich muss ja auch so ein bisschen auf den Text achten. Und dann bin ich eine große Freundin, weil ich ja weniger kreativ bin, als die meisten Menschen denken, zumindest in mancher Hinsicht. Ich würde mir viel abgucken. Ich würde mir abgucken, wie machen das andere, was hat mich zum Beispiel extrem angesprochen. Ich finde zum Beispiel, dass eines der wirklich gut durchdachten Musikvideos Ariana Grande macht. Okay. Sie hat ja mal diesen Song One Last Time, der sehr erfolgreich war.
Liebe ich.
Und in diesem Video, also da kriegst du ja Gänsehaut, da läuft sie ja eigentlich nur mit irgendeinem Mann vor einer Weltkatastrophe durch eine Metropole, weil irgendwo schlägt ein Meteorit ein und dann ist die komplette Welt ja tot, sie auch. Also dieses Musikvideo ist ja so unkonventionell.
Das weiß ich gar nicht mehr.
Toll, guck es dir an. Das hat überhaupt nichts mit dem Song zu tun, aber irgendwie schon. Es ist ein Musikvideo, was vorher noch nie da war. Es hat mich so angesprochen. Toll, wirklich ganz, ganz, ganz,
aber
ganz
Musikvideos
toll.
Sind auch so ein bisschen over, weil die viel zu teuer sind und viel zu wenig Ertrag bringen, weißt du?
Ja, ich bin auch einfach keine Freundin mehr von diesen Musikvideos, die jetzt viele deutsche Influencer machen. Dieses übertrieben bunte und kitschige, wobei man dazu sagen muss.
Hast du ein Beispiel?
Ich finde Katja Krasewitz, Shireen David, 24 Tim und so. Die machen ja diese.
Sehr schrill.
Diese schrillen Musikvideos. Ja. Das ist wahrscheinlich das, was die Zielgruppe anspricht. Deswegen sind die ja auch sehr erfolgreich. Mich als Erwachsene schon nicht mehr. Deswegen würde ich wahrscheinlich vorher überlegen, welches Publikum möchte ich überhaupt ansprechen.
Aber es ist halt auch nicht deine Musik dann, ne? Genau.
Gar nicht. Man muss aber auch dazu sagen, ich habe letztens das Musikvideo von Todrick Hall gesehen. Nails, Hair, Hips. Man, Nails, Hair, Hips, Heels. Dieses Video ist ja, das ist ja der Hit. Das ist ja ein Video, das guckst du bis zum Schluss. Das sind ja so viele Tänzer, die tanzen ja so krass. Es ist ja so, also ich war richtig drinne. Aber das ist halt eben auch schrill. Ich würde wahrscheinlich kein schrilles Musikvideo machen.
Okay. Ja, Musikvideo ähnlich. Man macht ja heutzutage nur noch so TikTok-Promo-Videos, wo dann die relativ einfach sind, sehr DIY muss das aussehen, sehr von der Straße runtergeholt. Und das ist ja das, wie du auf TikTok aktuell Marketing für Musik betreibst.
Ja,
ne?
Wie fandst du denn eigentlich von den No Angels das neue Daylight-Video?
Furchtbar. Ich fand's sorry, furchtbar. Sandy und Co. Ich fand das es tut mir so leid, das zu sagen, aber da hat das Geld gefehlt, glaube ich.
Ja, erläuter das mal, weil ich finde, wir sollten nicht nur sagen, dass es uns nicht gefallen hat, sondern
ja, nee, ich finde, das Styling hätte ein bisschen mehr, also die Klamotten hätte ein bisschen mehr Liebe vertragen können. Es ist natürlich auch nicht einfach, wenn man auf einem engen Budget ist sozusagen, ne? Ich weiß auch nicht, wie das finanziert wurde und Co., aber das hatte nicht mehr die Hochwertigkeit, wie es das vor 20 Jahren hatte in
Glaubst
dem Moment.
Du, sie haben versucht, aus verschiedenen das von vor Gründen. 20 Jahren zu imitieren?
Das weiß ich nicht, keine Ahnung.
Weil es war ja schon so ähnlich, anders. Das war ja alles, naja, es war schon sehr Greenbox gedreht.
Die Sachen fand ich irgendwie nicht schlecht, diese computeranimierten Sachen, da habe ich habe die Vision gesehen, wo es eigentlich hätte hingehen sollen, aber ich glaube, mein großes Problem fängt ja schon mit dem Remake an. Ich fand einfach musikalisch das Remake, nee.
Ich hätte mir ein Reunion-Video.
Boah, wir können nicht über die No Angels jetzt hier abhaten.
Machen wir auch lieben nicht, die. Aber wir können ja auch mal eine Inspiration hier rein knallen. Was ich schön gefunden hätte, wäre ein Video, wo man alte Popstars-Aufnahmen sieht, wo man alte Retro. Videoausschnitte sieht und dann einfach, wie sie sich wieder vereinen, wie sie zusammen am Tisch sitzen und darüber lachen und so. So ein richtig schönes Mixture-Video, Retro mit alten und neuen Elementen. Ich glaube, dass das ist, was so richtig die Herzen berührt hätte.
Ja, aber da ist das Problem, dass da Vanessa in den Retro-Videos aufgetaucht wäre und ich weiß nicht, wie...
Die kam ja noch, also die hätten sie rausgeschnitten bekommen.
Ja, aber du kannst nicht einfach jemanden aus der Vergangenheit rausschneiden, zu tun, als wäre sie nicht dabei gewesen. Das ist, glaube ich, nicht im Interesse der Mädels, weißt du?
Ja, aber tun sie nicht sowieso, als wenn sie nie dabei gewesen wären?
Nee, das tun sie nicht. Sie die sagen immer, wir waren fünf Engel und so ist das und bla. Und ich glaube auch, dass die Tür offen wäre für Vanessa, wenn sie zurückkommen wollte. Ich glaube, sie dürfte. Die würden doch nicht zu viert im Kollektiv sagen, sorry Vanessa, aber der Zug ist abgefahren. Ach, egal. Du, ich habe noch ganz viele andere tolle Themen heute dabei. Wir haben jetzt schon über Niklas gesprochen. Lass uns noch mal kurz, wenn wir sowieso schon bei Popkultur sind.
Übrigens auch noch eine weitere Taylor Swift, die du mir geschenkt hast.
Nach was riecht die? Geburtstag. Sehr, sehr ordinär wahrscheinlich, ne?
Parfümig, also gar nicht blumig oder fruchtig oder so, sondern nach so einem Parfum, sondern nach so einem Herrenduschgel.
An alle Leute, die nicht zuschauen, sondern zuhören, ich habe Nicolette so Autoerfrischer in Taylor Swift Form
mit Duftbäumchen
mit Taylor Swift Bildern drauf geschenkt zum Geburtstag. Popkultur, hast du gesehen? Oh, willst du langweilig
Sorry.
Dich?
Überhaupt nicht.
Hast du das gesehen bei Housewives, wo Andy Cohen dann so
und Dorit
zum dritten Jahr
Don't
in
you
Folge.
Even dare. Don't you even you dare. Dare.
So geil, so geil. Northwest, Kanye und Kims Tochter, war jetzt auf dem Konzert von Kanye, hast du bestimmt nicht gesehen, und stand auf der Bühne und hat ins Mikro gesagt, ja, hallo Leute, ich habe eine Ankündigung zu machen. Wie alt ist denn die? 10 oder 11, ne? Ist sie schon 12? Ich glaube 11 oder sowas.
Nee, ich glaube, die ist sogar erst 9, aber die sieht ja immer aus wie 15, komischerweise. Ich war ja auch überrascht.
Mit Hair und Make-up und so, ne? Und dann hat sie gesagt, dass sie jetzt ein eigenes Album rausbringt, das schon fertig ist. Und das Album heißt Elementary School Dropout. Fand ich interessant. Ich frage mich, wenn ich so Eltern hätte, wenn meine Eltern Kim und Kanye wären, ich würde das genauso machen, natürlich. Ich würde das ausnutzen. Die Frage ist halt, hat sie Talent? Das wissen wir ja nicht, ne? Aber wenn das von Kanye produziert ist, muss das ja geil werden.
Ich finde am angenehmsten, wenn wir über berühmte Mutter-Tochter-Verhältnisse sprechen zwischen Beyoncé und Kim Kardashian, ist mir einfach immer noch Pink mit ihrer Tochter. Ich sehe immer diese Ausschnitte, wo sie Cover Me in Sunshine auf der Bühne singt, die Tochter. Mhm. Und das ist irgendwie so ein richtiges Kind, so ein richtiges Mädchen. Sie kommt auf die Bühne und sie singt ganz schüchtern das Lied und Mama steht daneben und ist total stolz. Kein Rumgetanze, kein Rumgehampel. Und dann geht sie wieder von der Bühne und fährt ein bisschen Fahrrad da durch Australien. Die sind ja auf Welttour. Das ist das, was mir am besten gefällt. Das ist irgendwie noch so, da hat man den Eindruck, die lässt ihr Mädchen auch noch Mädchen sein.
Aber ich weiß nicht, inwiefern das jetzt Eltern bestimmt ist mit Mädchen sein und so weiter. Northwest ist halt, glaube ich, einfach, die ist halt ein Krawallbündel, die ist viel. Das ist halt ihr Charakter und ich weiß nicht, inwiefern du so einen Charakter durch Erziehung, durch Einfluss in eine andere Richtung bringen kannst, in eine ruhigere Richtung.
Muss man ja die Tochter mit 9 nicht trotzdem ein Rap-Album aufnehmen lassen.
Na, wenn sie Bock drauf hat.
Ach, ich bitte dich, Candy. Da sagst du, nee, in 5 Jahren reden wir drüber. Du gehst jetzt zur Schule, mach deine Hausaufgaben und spiel mit Puppen. Also da muss man ja auch mal ein bisschen drauf achten. Das ist ja auch nicht ohne. Ich weiß nicht, warum man sein 9-jähriges oder 10-jähriges Kind direkt in so ein Business stopft und versucht da jetzt auch noch eine riesige Nummer draus zu machen. Also ich frage mich nur noch, ob sie irgendwann auch ihre Hunde und Katzen und Kaninchen noch berühmt machen möchten. Also ich weiß nicht, muss das denn alles sein?
Ich frage mich eh, was das für eine Kindheit ist, wenn du die Tochter von Kim Kardashian und Kanye West bist. Vor allem auch mit dieser Reality-Sendung. Ne? Ich habe das vorhin auf TikTok so einen lustigen Sketch gesehen mit POV, Point of View. Du bist das Kind von einem Influencer. Und dann steht das Kind morgens auf und dann kommt die Mutter mit einem riesen Ringlicht und der Kamera und filmt erstmal in das Bett vom Kind rein und so als Sketch, ne? Und ich mir gedacht, ja, ich glaube, genauso ist das bei den Kardashians, weil die haben ja auch 1 Million Kinder und die sind ja auch immer dabei, wenn gefilmt wird. Und dann heißt das, die haben monatelang eine Filmcrew um sich mit Lichtern und Kameras und für die ist das ja komplett normal. Aber es spiegelt ja nicht die Normalität wider. Also so kann ja, das ist ja kein normales Aufwachsen, ne? Klar, aber das ist deren Normalität, aber das macht doch was. Genau, aber das macht doch trotzdem was mit dir. Deswegen,
weiß ich gar nicht.
Glaubst du nicht, dass das was mit dir macht?
Ja, aber nicht auffällig unbedingt, weil wenn das deren Realität ist.
Ja, aber wenn die zu Freunden gehen und da sind jetzt keine Kameras, dann denken sie sich, hä, warum wird hier nicht gefilmt? Weißt du?
Ich glaube nicht, dass das mit der Kamera, das hat damit nichts zu tun. Das ist, ob jetzt deine Mutter eine eigene Bäckerei hatte oder dein Vater Arzt war mit einer Arztpraxis und du wächst da zwischen Patienten auf oder halt deine Mutti, die ist irgendwie Popstar und du kriegst Konzerte und Shows mit oder auch Kinder, wo die Eltern beim Theater sind. Ich glaube, dass jeder Beruf der Eltern, wenn die Kinder das mitbekommen, Einfluss hat. Aber grundsätzlich, ob du jetzt halt wie wir auf 70 Quadratmeter groß geworden bist oder auf 7000 Hektar, Kindern fällt das ja nicht auf. Das ist halt denen ihre Kindheit.
Genau, aber das ist ja das, worauf ich hinaus möchte. Wenn du sagst, es ist ja nichts anderes, als wenn der Papa eine Bäckerei hat oder sowas oder die Mama irgendwie einen Blumenladen, pipapo, da kommen die Kinder ja auch vorbei und nach der Schule hängen sie da ab, weil sie irgendwie keinen Schlüssel haben oder so, weißt du. Sprich, die kriegen das ja auch mit und im Zweifelsfall arbeiten sie dann da am Wochenende auch oder helfen der Mama mal Backstage irgendwie die Blumen zu schneiden, dem Papa irgendwie, keine Ahnung, im Friseursalon machen sie mal einen Boden sauber und so ist halt Northwest dann beim Papa auf der Bühne und macht halt Musik mit dem, ne? Also ich glaube, dass das schon eine Parallele ist.
Naja, wenn ich aber Arzt bin, nehme ich mein Kind trotzdem nicht mit in den OP.
In den OP nicht, aber ich glaube zum Beispiel ein Hausarzt, dass schon mal vorkommt, dass das Kind irgendwie dann mal im Wartezimmer den ganzen Tag verbringt, weil es Ahnung, ne, so Sachen, ne? Also man kriegt schon vieles mit. Auf jeden Fall finde ich es abgefahren, wie die Kinder groß werden und fand das sehr interessant, weil
das stimmt, bin auch neidisch.
Ich weiß nicht, ob ich da neidisch drauf bin. Vielleicht auch nicht. Ich finde es halt, ich weiß nicht, ob die Kinder jemals erfahren, was der Wert von Geld ist, weißt du? Und das ist krass.
Müssen sie das denn?
Ja, das ist halt die Sache, aber es macht doch was mit dir, wenn du den Wert von Sachen nicht mehr kennst, weil du dann auch anders mit Menschen umgehst. Stell dir vor, die hat einen Freundeskreis, warum auch immer, wo eine Person drin ist, die da finanziell nicht mithalten kann. Die ist doch dann raus, weil das Kind gar nicht versteht, später, wenn es erwachsen ist, dass diese Person das gar nicht mitmachen kann.
Ich glaube, dass du über Werte gerade sprichst. Ich glaube, dass zwischen deinen Werten und solchen Menschen, da ist eine riesige Kluft. Die kennen niemanden, der nicht Millionär ist. Ich glaube, die kommen gar nicht mit dem Fußvolk in Berührung. Ja, das ist so. Okay. Ich glaube, dass die damit gar nicht in Berührung kommen.
Goals.
Naja. Whatever.
Nein, das habe ich auch schon mit meinem Freund gesagt, ganz ehrlich, egal wie reich wir in der Zukunft sein werden und ich weiß, es wird passieren, wir werden verdammt reich werden in L.A., mein Kind wird einen Ferienjob haben müssen, es wird sich sein erstes Auto selbst kaufen müssen, all diese Sachen, weil mir das einfach wichtig ist.
Wirklich?
Ja,
ich habe doch schon mal in der Folge gesagt, ich habe nie als Teenager arbeiten müssen und ich kann sehr, sehr gut mit Geld umgehen.
Ich glaube aber, dass du die Ausnahme bist.
Das kann sein.
Und ich glaube, dass deine Eltern dir trotzdem, auch wenn du das nicht musstest, sehr viel auf den Weg mitgegeben haben diesbezüglich. Weißt du, du hast es an deinem Papa gesehen, dass der, um dort zu sein, wo er heute ist, sehr viel arbeiten musste. Du hast gesagt, dein Papa ist eine Art Vorbild für dich. Der war ein Mentor für dich in so vielen Sachen. Der hat dir sehr viel mitgegeben. Und wenn wir Kinder haben irgendwann mal, zu dem Zeitpunkt sind wir dann schon reich. Die kriegen das gar nicht mit, was wir machen mussten, um dorthin zu kommen.
Glücklich. Die glücklichen Dinger.
Das bringt mich auch zum nächsten Thema. Pat. Du kennst doch unseren lieben Pat, ne? Der auch einen Podcast hat. Der Podcast heißt Schwuler geht's immer. Da habe ich gestern zum ersten Mal reingehört und war sehr begeistert. Ich finde, die machen das ganz, ganz, ganz toll.
Heißt das nicht Schwuler geht's nicht?
Schwuler geht's nicht, Schwuler geht's immer, Schwuler, eins von beiden, scheiße. Ich pack's in die Shownotes, wir machen mal eine Cross-Promotion. Tut mir leid, Pat, dass ich das jetzt falsch gesagt habe. Auf jeden Fall hat der, wir haben schon mal über ihn gesprochen, weil er Trauredner ist. Und,
Trau- und Trauerredner, beides sogar.
Er traut, also er ist Hochzeitsredner und Trauerredner, genau.
Und er beerdigt, ja.
Genau.
Krass auch irgendwie, oder?
Genau, und der hat einen Podcast mit seinem Ex-Freund und die sprechen auch gern mal über würzige Themen, die ein bisschen pikanter sind, ähnlich wie wir, die natürlich dann auf eine, manchmal auch ein bisschen sexueller. Und jetzt hat er anscheinend eine würzige Folge aufgenommen vor gewisser Zeit und die kam raus und dann hatte er eine Beerdigung und hat dann mit den Angehörigen der verstorbenen Person vor der Beerdigung nochmal gequatscht, weil man geht dann nochmal kurz durch, bla 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 und mein Beileid, all diese möglichen Sachen. Und dann hat die eine der Angehörigen zu ihm gesagt, ja, ich habe ja gerade auf dem Herweg ihren Podcast gehört. Und dann ist der in wirklich Grund und Boden versunken. Es war eben so unangenehm und so peinlich, weil das eben so zwei verschiedene Welten sind. Ich spreche auf Beerdigungen und dann habe ich einen Podcast, in dem ich offen über Sexualität und alle möglichen Sachen spreche, dass das sich dort vermischt hat und da ist er gestorben vor Scham und hat gesagt, ja, es tut ihm leid, dass sie das jetzt angehört hat und dass sie das gefunden hat, bla bla. Und er hat sich da ein bisschen geschämt für und dann hat sie gesagt, nee, Moment, ich fand das total erfrischend. Das war genau das, was wir an diesem Morgen gebraucht haben, weil das uns zum Lachen gebracht hat. Und ich finde das sehr interessant zu sehen, dass man eben nicht nur diese eine Person ist, sondern dass man so viele Facetten hat und das auch vollkommen okay ist, wenn die sich mal vermischen oder wenn man in verschiedenen Events und Begebenheiten nicht immer nur so auf eine Facette limitiert, weißt du?
Und ich fand, er kommt spannend. Ja jetzt auch zu einer meiner Shows. Ich habe ja jetzt das letzte Päckchen im Norden und er kommt und da reden wir ja auch, wie du weißt, über Scham. Mhm. Und da bin ich mal ganz gespannt, was das mit ihm macht, weil das ist ja eigentlich ein sehr schönes Beispiel. Warum schämen wir uns eigentlich? Was bedeutet Scham? Und warum können wir eigentlich so krass davon profitieren, Scham abzulegen?
Ich musste, als er diese Geschichte erzählt hat, nochmal dran denken, weil er jetzt das Gefühl hatte, durch diesen Podcast nicht seriös genug für seinen Beruf, für seinen Freiberuf, den er gewählt hat, zu sein. Eben deswegen diese zwei Welten, von denen er gesprochen hat, dass es clasht sozusagen, aufeinander trifft und irgendwie nicht so passt. Und dann habe ich drüber nachgedacht, unser Beruf, was wir uns ausgesucht haben, wie wir jetzt unseren Karriereweg gestaltet haben, der ist ja auch sehr anders für viele Menschen und dann muss ich drüber nachdenken, okay, wenn ich jetzt mich, warum auch immer, entscheiden müsste, wieder in einen normalen Beruf zu gehen, wieder mich irgendwo zu bewerben. Ich möchte jetzt wieder als Projektmanager irgendwo in den Medien arbeiten. Ich möchte jetzt in der Bank arbeiten, wie auch immer. Nachdem ich jetzt 7 Jahre das gemacht habe, dann habe ich drüber nachgedacht, Moment mal, wenn diese Person, die dort im HR sitzt, mich googelt, was die alles findet. Ich glaube, es gibt fast gar keinen Weg zurück für mich. Was also, ich präsentiere mich ja jede Woche hier halbnackt im Schlüppi auf Instagram und ich habe da keine Scham. Das tut mir nicht weh und es würde mir auch im Bewerbungsprozess nicht wehtun, darauf einzugehen und das zu rechtfertigen und darüber zu sprechen. Aber ich glaube, dass das für ganz, ganz viele Leute, die in einer Machtposition, wo sie darüber bestimmen, holen wir uns diese Person in unser Leben oder nicht, dass das ein No-Go wäre, dass sie sagen würden, nee, also schauen Sie mal, was Sie in der Vergangenheit gemacht haben, über was Sie öffentlich im Podcast gesprochen haben, wie Sie sich präsentiert haben, das lässt sich nicht vereinbaren mit unseren Firmenwerten. Und ich glaube, dass das für ganz viele Leute so ist, dass sie sich tatsächlich privat limitieren, weil sie die Angst haben, das kann ich nicht wegen meinem Beruf.
Ja, Scham.
Total
das
schade.
Das ist Scham. Das ist
ja, aber nicht nur Scham, sondern auch das Wissen, dass andere Menschen, die über dir stehen in der Hierarchie auf Arbeit, dass die über dich bestimmen und dass du, keine Ahnung, es gibt ja auch Firmen, die dann sagen, also wir haben jetzt ihr privates Instagram gefunden, also das geht ja gar nicht, was sie da gesagt haben, was sie da gemacht haben und so weiter. Weißt
das
du,
nennt
das
man
ist
dann
ja
aber nicht Scham, das nennt man dann Beschämen.
Mhm.
Das ist der Scham ist etwas, was ich selber empfinde. Und selbst wenn ich mich nicht schäme für etwas, aber andere reden mir ein, ich sollte mich dafür schämen, dann beschämen mich andere. Das ist nochmal ein großer Unterschied. Und ich habe mich neulich mal gefragt, diese ganzen Tagesschausprecher sind ja teilweise sehr attraktive Menschen, ne? Jens Riva, Judith Rakers. Warum sind die immer so angezogen, als wenn sie
so bieder, ne?
Furchtbar.
Mhm, furchtbar,
dass man diese wunderschöne Frau und diesen wunderschönen Mann in so alte Rentneranzüge stopft, damit das, was sie da präsentieren, auch seriös rüberkommt, damit man nicht abgelenkt ist vom Nachrichtenfluss. Deswegen könnte man die doch trotzdem mal ein bisschen schöner anziehen.
In den USA ist es ja anders, in UK auch. Ne? Die sehen ja aus wie Drag Queens zum Teil.
Die sehen, also, das sind wie Topmodels, sehen die aus.
Ja.
Und, aber wir leben halt in einer Zeit, also wenn du da zu attraktiv aussiehst oder zu fashionable bist, nimmt dich anscheinend keiner mehr für deine eigentliche Berufung ernst. Ich finde das unter aller Kanone. Und ich sag dir was, ich glaube auch, dass du dich nicht schämst, aber würdest du in diesem Bewerbungsgespräch sitzen und würde dich jemand beschämen wollen, das heißt quasi dir Vorwürfe machen wollen, da würdest du aber wahrscheinlich immer fragen, bitte erklären Sie mir das mal gerade, bitte erklären Sie mir, was mein Online-Auftritt damit zu tun hat, dass ich nicht Ihren Firmenwerten entspreche, dann müssen Sie mir Ihre Firmenwerte mal ganz kurz nennen und wenn die wirklich benennen können, dann können das ja am Ende des Tages nur kleinkarierte, diskriminierende und absolut beschränkte Firmenwerte sein, mit so einer Company willst du ja sowieso nicht arbeiten.
Mhm. Ja, absolut, aber Was ich mir daraus gezogen habe, ist, dass ich eigentlich unseren Küchenhelfern und Küchenschaben da draußen sagen möchte, traut euch was, wenn ihr euch selbst limitiert, weil ihr denkt, das kann ich nicht machen, weil, wegen meinem Beruf, weil, was wollen die Leute denken, macht doch einfach. Es ist im Zweifelsfall so befreiend, einfach mal zu machen, worauf ihr Bock habt. Und wenn ihr das jetzt kontrovers findet oder nicht, macht's doch einfach. Findet's
ja,
heraus,
aber wie schlimm ist es denn auch eigentlich, dass die meisten Menschen ja gar nicht das machen, was sie möchten. Dass die meisten Menschen gar nicht rausbekommen, wer sie wirklich sind. Weißt du, ich werde ja immer wieder gefragt, Nicolette, was möchte ich eigentlich vom Leben? Wo liegt mein Potenzial? Und dann sage ich immer wieder, alleine, dass du das nicht weißt, zeigt mir, dass du eine Käseglocke um dich rum hast, die dir die ganze Zeit verbietet, auf deine eigenen Bedürfnisse zu hören.
Wir sind so fremdbestimmt, das ist so schade.
Fremdbestimmt, der eigene Kompass wurde einfach sowas von abgebaut, das ist eine Schande.
Baut mal alle euren Kompass wieder auf.
Ja, aber euren eigenen. Oh, jetzt bist du aber
Hörst
wieder komisch da, zum Ende der Folge.
Komisch? Was heißt komisch?
Und da war der berühmt-berüchtigte Wackelkontakt, den du eigentlich immer hast, den hatte ich jetzt. Ich bin außersehen mit dem Fuß ans Kabel gekommen. Du hast gesagt, dass du demnächst einen kleinen Flohmarkt machst, habe ich gesehen, weil du ja deinen Schrank leer machst, ne? Mhm. Habe ich ja auch gerade gemacht, beziehungsweise ich bin gerade dabei und ich finde es super interessant, wie die Leute drauf reagieren, weil tatsächlich, ich schwöre dir, 90% der Nachrichten, also ich mache das ja auf meinem Instagram, wo ich meine ganzen Sachen mal raushaue, weil ich so viel Zeug habe, dass ich nur einmal anhatte.
Und du verschickst die dann?
Ich verschicke die dann, genau, per Post an die Leute und habe da auch schon einige Sachen verkaufen können, weil ich eben, ich ziehe bald um hoffentlich und ich kann den ganzen Kram nicht mitnehmen. Ne? Mhm. Und was ich interessant fand war, und da hast du letztens drüber gesprochen, dass die Leute nicht richtig lesen oder sich nicht viele Gedanken machen, bevor sie Nachrichten abschicken. Ich schwöre dir, 90% der Leute, die mir wegen dieser Flohmarktgeschichte geschrieben haben, zu verschiedenen Teilen, die ich reingestellt habe, 90% der Leute haben mir nur geschrieben, warum sie die Sachen nicht nehmen können. Also, aber das ist doch jetzt komplett nichtig, dass du jetzt nicht in diese Größe reinpasst, das ist doch, warum lässt du mich das jetzt gerade wissen? Ich fand das interessant, dass die Leute auf einmal so ein großes Mitteilungsbedürfnis hatten. Ich musste sehr drüber schmunzeln. Sehr krass. Und jetzt kommt das Krasseste. Und da habe ich gedacht, die Leute haben mich anscheinend verwechselt mit einer Online-Boutique. Denn ich schwöre dir, es kamen mindestens 3 Beschwerden dazu, dass ich meine eigenen privaten Klamotten verkaufe. Und jetzt pass auf, halte ich fest, ich sei ja nicht inklusiv, weil ich nur so kleine Sachen verkaufe. Und ich so, wie bitte? Hast du jetzt meinen Instagram-Flohmarkt nicht verstanden? Das sind meine Sachen. Das ist meine Körpergröße, die ich da verkaufe. Ich kann doch jetzt nichts dafür, dass du da nicht reinpasst und du einen anderen Körper hast.
Können wir jetzt im Dessert dann auch mal über diese H&M-Geschichte reden? Dass H&M, wenn ich das richtig verstanden habe, ja auch ihre Plus-Size-Abteilung rausgekickt haben.
Was? Das habe ich nicht mitbekommen.
Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ins Dessert.
Okay.
Und ich mache mal gerade hier nebenbei meinen Computer an. Und dann lese ich mal ganz kurz nach, was da wirklich dran ist. Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, hat H&M vor einigen Monaten ihre Plus-Size-Abteilung rausgenommen. Oder zumindest online oder so.
Okay, recherchier du mal kurz. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Es war uns wieder ein Fest. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielen Dank an alle, die jetzt weiter ins Dessert kommen. Gebt uns doch gerne mal nochmal so eine Spotify-Review. Ich weiß, dass ganz viele Leute zuhören und auch ganz viele dabei sind, die uns noch keine 5 Sterne gegeben haben. Würden wir uns sehr drüber freuen. Und in diesem Sinne, tschüssi. Danke euch.
Tschüssi. Ciao.